Herr Professor Wufeins, wir wollen heute über das Thema Studien für Krebspatienten sprechen. Manche Patienten hoffen, im Rahmen einer Studie weitere Möglichkeiten zu finden, um die Krankheit besser beherrschen zu können. Doch wie finde ich als Patient die passende Studie?
Es gibt eigentlich keinen richtigen üblichen Weg. Es kommt ein bisschen darauf an, ob Sie jetzt als Patient in der Praxis oder in der Klinik sind, wo klinische Studien angeboten werden. Und das ist zunächst mal natürlich die einfachste Lösung, dass der Arzt, mit dem man zum ersten Mal drüber spricht, solche Studien anbietet. Sicherlich ist es sinnvoll, auch im Rahmen von Zweitmeinungen, sich an einer anderen Stelle nochmal umzuhören. A, ob die Therapie, die man angeboten kriegt, eine Art von Standardtherapie ist, und B, ob man darüber hinaus etwas tun kann. Das heißt, Medikamente zusätzlich zu einer Standardtherapie zu bekommen. Es gibt aber auch weitere Möglichkeiten, sich über Studien zu informieren, und da gibt es, denke ich, einfach Portale, wie das Portal der Deutschen Krebsgesellschaft, Internetportal und die Homepages von onkologischen Fachgesellschaften.
Welche Vorteile bringt denn die Teilnahme an einer Studie?
Es gibt zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist natürlich so eine gewisse Uneigennützigkeit, dass man sagt, ich habe vielleicht jetzt nicht unbedingt einen Benefit davon, aber wir lernen vielleicht aus der Studie Dinge, die später anderen Patienten zugutekommen können. Aber das ist für einige Patienten eine Motivation, sicherlich nicht für alle. Für alle Patienten soll das aber eine Motivation teilzunehmen, weil wir eigentlich wissen, dass Studienpatienten ganz besonders gut beobachtet werden, nicht nur von Ärzten, oft auch von Studienschwestern und von anderem medizinischen Personal. Betreuung von Patienten im Studien wird allgemein auch von den Patienten als besser oder noch besser empfunden.
Gehen die Patienten auch Risiken ein, wenn sie an einer klinischen Studie teilnehmen?
Ja, darüber wird freilich aufgeklärt. Man kann nicht pauschal sagen, welche Risiken das sind. Das hängt von der Art der Studie ab, vom Ansatz der Studie, auch vom experimentellen Charakter von der Studie, aber wir reden heute über sehr viele Studien, wo wir zwei in Frage kommenden möglichen Standards haben und herausfinden wollen, welcher der beiden Standards der bessere ist. Wir sprechen in der Situation von Therapieoptimierungsstudien, das heißt, in den Studien bekommt der Patient eine der Standardtherapien und die soll optimiert werden. Das sind das ist eine der Art von Studien, die weniger experimentell ist als zum Beispiel der erste Einsatz von neuen Medikamenten beim Menschen.
Was sollten Patienten vor einer Teilnahme unbedingt wissen?
Ja, ich denke, der Patient muss wissen, dass er, wenn er für eine Studie unterschreibt, natürlich gehalten ist, seinem Studienarzt möglichst alles zu erzählen, was mit ihm passiert, und keine Angst haben muss, dass er zum Beispiel Nebenwirkungen verschweigt und dann das neue Präparat nicht mehr bekommen kann. Es kann dann wirklich sicherheitsrelevant sein. Auf der anderen Seite sollte er wissen, dass wenn er an dieser Studie nicht mehr teilnehmen möchte, dass er dann jederzeit und ohne Angabe von Gründen mit dieser Studie aufhören kann, ohne dass dadurch ein Arzt-Patienten-Verhältnis gestört wird. Ja, es ist so, dass auch wir Ärzte wissen, dass die Teilnahme an der Studie im Einzelfall eine Chance für den Patienten oder was heißt im Einzelfall für den Patienten eine große Chance bedeutet, dass es aber für so einen Patienten auch eine Belastung sein kann durch häufige Krankenhaus- und Arztbesuche, vielleicht häufige Blutentnahmen, dass wir schon wissen, dass wir dem Patienten damit nicht nur eine Chance geben, sondern im Einzelfall auch Dinge zumuten, die er vielleicht mit einer normalen Behandlung nicht hätte.
Viele Patienten verbinden große Hoffnungen mit einer Studie. Manchmal werden diese Hoffnungen aber nicht erfüllt. Was empfehlen Sie Patienten, damit Enttäuschungen oder gar ein Abbruch vermieden werden können?
Man muss, glaube ich, einfach auseinanderhalten, von welchen Studien wir sprechen. Vielleicht sollte man das ganz kurz systematisch einmal benennen. Wir teilen Studien in vier Phasen ein. Da ist zum einen mal die Phase 1, wo wir ein neues Medikament erstmals am Menschen testen. Und in der Krebsmedizin ist diese Austestung von Medikamenten primär am Patienten. Wenn wir von anderen Medikamenten reden, zum Beispiel Herz-Kreislauf-Mittel, dann werden diese Dosisfindungsstudien bei gesunden Patienten durchgeführt. In der Phase-2-Studie wird der erste Wirksamkeitsnachweis von neuen Medikamenten geführt. Das heißt, erstmalig in der gefundenen Dosis kranken Patienten verabreicht. Wenn es dann um die Zulassung von Medikamenten geht, sind Phase-3-Studien, wo man neue Medikamente mit dem altbewährten vergleicht, um herauszufinden, ob sie besser sind oder genauso gut, allerdings besser verträglich. Und wenn ein Medikament zugelassen ist, dann sprechen wir von Phase-4-Studien, bei der erweiterte Erkenntnisse über die Verträglichkeit von Medikamenten gewonnen werden. Insofern müssen wir unterscheiden, von welchen Studien wir reden, wenn wir uns fragen, welche Risiken gehen Patienten ein. Wenn ein Patient ein neues Medikament bekommt, was erst bei ganz wenigen Patienten erstmals eingesetzt wird, hat er immer das Risiko, dass neue, bisher nicht bekannte Nebenwirkungen auftreten oder Interaktionen mit Medikamenten, die er vielleicht für eine Herzerkrankung oder für eine Zuckererkrankung nimmt. Also da geht ein wesentlich höheres Risiko ein, als zum Beispiel ein Patient, der an einer Vergleichsstudie der Phase 3 teilnimmt, denn die Patienten werden in der Regel mit Medikamenten behandelt, die schon viele Patienten vor ihnen gesehen haben. Es geht in der Situation darum, ob dieses bekannte Medikament zum Beispiel besser ist als der alte Standard oder der noch Standard. Es gilt aber auch hier, auch wenn man an frühen Studien der Phase 1 teilnimmt, ist es tatsächlich so, dass die Patienten sehr, sehr genau beobachtet werden. Je früher die Studie ist, umso genauer werden die Patienten beobachtet, umso öfter haben sie auch Kontakt mit ihren Ärzten, sodass man hier auch vielleicht höhere Risiken minimieren kann durch häufigeren Kontakt. Die Chancen, die der Patient dann natürlich hat, ist gerade in der Situation, wo er vielleicht keine Standardtherapie mehr erhalten kann und in solcher Situation mit neuen Medikamenten die Chance hat, vielleicht nochmal einen Stopp seiner Erkrankung zu erleben oder sogar nochmal eine Rückbildung zu erleben.
Sie sagten eben, man muss sich darüber im Klaren sein, was für eine Studie das ist, an der man teilnimmt und sich gut informieren. Was gibt es denn sonst noch an Ratschlägen? Wie kann sich denn der Patient am besten auf die Teilnahme an einer Studie vorbereiten?
Man muss sagen, die Patienteninformation, die heute für eine Studienaufklärung zugrunde gelegt werden, ist deutlich umfangreicher und besser, als wir es zum Beispiel noch vor 15 Jahren hatte. Das heißt, es kann durchaus passieren, dass ein Patient mit 30 oder 40 Seiten Informationsschrift nach Hause geht. Und ich erlebe es oft, dass die Patienten das sehr oberflächlich nur lesen. Es ist in der Situation sicherlich wichtig, den Arzt ganz konkret zu befragen, was die allerwichtigsten Punkte sind, sozusagen die Essenz aus diesen 30 Seiten. Also diese schriftliche Aufklärung ersetzt nicht das intensive Gespräch mit dem Arzt. Das intensive Gespräch ist wahrscheinlich noch viel, viel wichtiger. Also ich kann dazu raten, dass man seine Unterlagen zwar gut durchliest, aber sich markiert am Rand, wo Unklarheiten sind und mit konkreten Fragen zum zweiten Gespräch geht. Kein Studienarzt wird einen Patienten, den er zum ersten Mal sieht, am gleichen Tag sozusagen für eine Studie einschließen wollen. In der Regel schläft der Patient eine Nacht oder ein paar Tage darüber, bespricht sich vielleicht mit seinem Hausarzt, mit anderen Ärzten, mit seinen Angehörigen, legt sich Fragen zurecht und lässt sich diese Fragen beantworten. Also der Aufruf kann nur sein, fragen Sie Ihren Arzt, fragen Sie, was man sich realistisch erwarten darf und lassen Sie sich die Essenz aus diesen oft sehr dicken Aufklärungsschreiben nochmal genau erklären und vielleicht auch nochmal schriftlich geben. Das muss man ganz klar dazu sagen. Wir sind als Ärzte, als Studienärzte natürlich auch an behördliche Auflagen gebunden und die werden leider immer umfangreicher, sodass das, was wir dem Patienten zu lesen mitgeben müssen, teilweise viel dicker ist, als wir es gerne hätten. Ja, also Die Aufklärung schriftlich ist gut, oft viel, viel zu umfangreich, aber die mündliche Aufklärung mit den wichtigsten Punkten, die sollte der Patient wirklich nur mal in Ruhe einfordern. Und ja, das sind die Dinge, die ich den Patienten ans Herz legen würde.